Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 22. August 2022. Andreas, deine Blechbüchsenarmee hat wieder wunderbar funktioniert. Und ich sehe dich mit zufriedenem Blick auf den changierenden Silbersee schauen.
Ja, wie sollte ich nicht zufrieden sein? Der See changiert seinem Namen entsprechend wirklich gewaltig heute. Wir haben heute einen sonnigen Tag. Wir haben also wirklich einen wunderschönen Sommer. Das muss man einfach mal so sehen. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Und deshalb bedanken wir uns hier natürlich auch bei den Wesenhaften, die uns dieses wunderbare Wetter bescheren. Die Sonne ist jetzt gerade am Himmel. Es ist gut. Der Himmel strahlt blau zwischen den Wolken raus. Schäfchenwolken, Wolken, so ist es richtig. Und dann erwarten wir heute einen schönen Tag. Der See wirkt silbergrau im wahrsten Sinne des Wortes. Aber er wechselt ja ab und zu bis ins Türkise, mal ins Weiße, je nachdem, was sich da gerade widerspiegelt.
Ich danke dir für diese wunderbare Prognose, Andreas. Und nun gehen wir in die wunderbaren Nachrichten hinein. Ich bitte immer bei allem, was wir hier von uns geben, zu beachten. Wir zitieren hier sehr viel Mainstream, sehr viele Haltungsmedien und natürlich auch einige Alternative. Und wir versuchen euch einen Überblick zu geben über das, was auf der Welt passiert. Und versuchen euch ein paar Hintergrundinformationen zu geben über das, was ihr nicht so sehr abgebildet findet im Mainstream. Ja, und es sind natürlich dann auch nicht viele große, bekannte Medien, die man so kennt, die zum Beispiel berichten darüber, dass die Handwerker sich zusammengetan haben, das Handwerk, und einen Brandbrief an den Bundeskanzler geschrieben haben. Es ist der Journalist Alexander Wallasch, der das zusammengefasst hat für uns, damit wir auch über diese Vorgänge informiert werden. Und wir denken, dass das so wirklich die wichtigen Ereignisse jetzt sind, die Warnsignale dafür, dass wenn es so in diese Richtung weitergeht, es für unser Land schwer werden kann und wird. Wir hatten neulich schon gesprochen, dass die Kreishandwerkerschaft Halle-Saalkreis sich gemeldet hat mit offenen Worten an die Regierung. Jetzt ist sozusagen eine Abmahnung an Olaf Scholz rausgeschickt worden. Und es sind insgesamt 16 Innungen bereits aus Sachsen-Anhalt, die von der Regierung den Stopp aller Sanktionen gegen Russland fordern, um nicht das eigene Land zu opfern. Und ich möchte einfach mal hineinlesen in diesen Brief. Ich fange damit gleich an, Andreas. Aber diese Warnzeichen aus den Menschen, so aus dem Mittelstand, die wäre es günstig, müsste man ernst nehmen.
Ja, es ist ja nicht nur der Mittelstand, es ist auch Mitteldeutschland, wo das stattfindet. Und dort in diesem Gebiet Mitteldeutschland, das haben viele ja gar nicht richtig verstanden, das ist ja nicht Nord, Mitte, Süd, sondern es ist West, Mitte, Ost. Und das ehemalige Mitteldeutschland, so nennen sie sich, ist natürlich eine Struktur, die den Untergang eines sozialistisch motivierten Systems der Planwirtschaft und der staatlichen Eingriffe in einer dramatischen Form, wo mit Neiddebatten gearbeitet wurde und so weiter, die das sehr gut kennen, wie man so etwas ruiniert. Und sie erkennen natürlich jetzt hier auch ganz klar eine Wiederholung. Und das macht sie natürlich nervös und das macht sie wütend, weil sie wissen, dass das nicht funktioniert. Ich habe ja viele, das ist bei den Wessis nicht besonders beliebt, aber ich kenne sehr viele von den sogenannten Ossis, um dieses alte Bild kurz mal zu bedienen, was natürlich längst weggehört. Es hat sich nämlich doch alles schon sehr angepasst, dass die gerade Älteren, also meiner Generation und noch älter und auch noch ein bisschen jünger vielleicht, dass die sehr genau spüren, was da los ist. Und das sind wir Wessis, die natürlich so einseitig eingeseift wurden, über viele Jahrzehnte länger, natürlich noch schwieriger zu erkennen. Aber ich erkenne immer wieder, in welcher Form und Gradlinigkeit dort vieles erkannt wird. Nicht pauschal, aber bei mehr, als es eben halt damals war. Wer sowas schon mal hinter sich hat, der weiß, wie etwas ruiniert wird. Und wir sehen ja hier aus meiner Sicht ein orchestriertes Zerstörungsprogramm der Wirtschaft. Und gerade wenn es der Mittelstand ist, was ja die Garanten der Wirtschaftsordnung waren, ist es hier besonders wichtig, dass die auch mal hier ganz deutlich laut geben.
Ja, danke für diese erste Einschätzung. Ich möchte mal in den Brief hineingehen. Da heißt es, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, eingangs möchten wir betonen, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine ein klarer Verstoß gegen Artikel 2 der UN-Charta ist und von uns als schweres Verbrechen gesehen und kritisiert wird. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass dieser Krieg nicht erst am 24. Februar 2022 begonnen hat. Das näher zu erläutern ist aber nicht Sinn und Ziel dieses Briefes. Wir machen uns berechtigte Sorgen. Sorgen um die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Sorgen um den Fortbestand unserer Betriebe. Sorgen um unser Land. Jetzt wird er darauf hingewiesen, dass er am 8. Dezember letzten Jahres geschworen hat, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Wir appellieren an Ihre Ehre, heißt es hier, erfüllen Sie diesen Schwur. Wir als Handwerker wissen aus vielen Gesprächen mit unseren Kunden, dass die breite Mehrheit nicht gewillt ist, für die Ukraine ihren schwer erarbeiteten Lebensstandard zu opfern. Es ist auch nicht unser Krieg. Und es wird hier weiter gesprochen darüber in dem Brief, dass Peter Struck, SPD, was war der damals, Verteidigungsminister auch, oh, der kommt aus deiner Ecke da, Uelzen.
Uelzen kam der, ja. Ich hatte mich mal mit ihm unterhalten. Das war ein sehr spannendes Gespräch.
Ja, und?
Ich habe festgestellt, dass er von ökonomischen Zusammenhängen ungefähr genauso viel versteht wie Herr Habeck heute. So kam es mir zumindest vor. So, also ich denke einfach nur, das ist einer der klassischen alten Politiker. Wir glauben ja, dass wir erst in der heutigen Zeit mit Politikern zu tun haben, die mehr oder weniger, ja, nicht nur charakterlich geeignet sind, sondern auch nicht über die nötige Kompetenz verfügen. Das ist aber nicht ganz neu. Wir haben nur ein Problem, dass die Ökonomie natürlich bestimmte Prozesse verfolgt und dieser Prozess mittlerweile eine Dimension erreicht hat, dass es nicht mehr zu kaschieren ist wie damals über neue Schulden. Und so fällt es heute mehr auf, wie wenig man von den Dingen versteht.
Ich danke dir. Ich hatte einen kleinen Hustenanfall, weil ich Wasser getrunken habe. Und auch das muss gelernt sein. Sorry. Also, Sie schreiben hier, die Handwerker. 2002 hat Ihr Parteimitglied Peter Struck sich dahingehend geäußert, dass die Sicherheit Deutschlands am Hindukusch verteidigt wird. Dass sich das als Fehleinschätzung herausgestellt hat, kann wohl keiner in Zweifel ziehen. Wird jetzt die Sicherheit Deutschlands in der Ukraine verteidigt? Nein, es ist 20 Jahre später wieder der gleiche Fehler. Dann wird hier verwiesen auf Transparency International Deutschland, die eine Veröffentlichung herausgegeben haben, nach der die Ukraine letztes Jahr bei der Korruption Platz 122 belegt haben soll. Und es heißt hier, kein anderes Land in Europa schneidet schlechter ab. Keinesfalls kann bei der Ukraine daher von einem lupenreinen Staat gesprochen werden. Und es heißt hier, und dafür wollen sie Deutschland aufs Spiel setzen. Es rumort in Deutschland. Die Preise steigen in einem Tempo, dass Otto Normalverbraucher seinen Lebensunterhalt nicht mehr bald bezahlen kann. Dann werden auch ganz normale, notwendige Handwerksleistungen unerschwinglich, was zu Entlassungen und Schließungen von Betrieben führt. Wollen Sie der Kanzler sein, der Deutschland in den Ruin getrieben hat? Wollen Sie wirklich für die Ukraine Ihr Land opfern? Also, und dann heißt es, wir fordern von Ihnen erstens sofortiger Stopp aller Sanktionen gegen Russland, zweitens sofortige Aufnahme von diplomatischen Verhandlungen zur Beendigung des Krieges, drittens, alle politischen Entscheidungen sind auf den Nutzen für das deutsche Volk zu überprüfen, so wie Sie es geschworen haben. Weiter, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wir richten diesen dringenden Appell an Sie, weil die Lage sehr ernst ist, ernster als sie je zuvor nach Kriegsende in unserem Lande war. Wir reden hier nicht von 1 oder 2 Grad weniger Raumtemperatur oder ob Schwimmbäder ihre Wassertemperatur senken müssen. Wir reden hier vom Sterben Deutschlands. Das erkennen viele Menschen in unserem Land. Warum Sie nicht? Kürzlich stand in unserer lokalen Presse, dass Fiebersaft für Kinder schwer zu beschaffen ist. Wir denken nicht, dass die Ziele Ihrer Politik dies sind. Es sind aber die Auswirkungen davon. ändern sie ihren Kurs im Interesse unserer Heimat.
Es wird ja oft dieser Begriff strapaziert, der sogenannten Elite. Da gibt es selbsternannte Eliten, da gibt es Eliten. Und unter Elite verstehe ich ja jemand, der etwas besonders gut kann und nicht besonders schlecht kann. Und insofern muss der Begriff Elite natürlich neu definiert werden bei der Anwendung der Personengruppen, wo man es nutzt. Hier handelt es sich aus meiner Sicht um eine Elite geprägte Aussage insgesamt. Und zwar nicht, dass ich jetzt mit allem übereinstimmen muss, das ist gar nicht die Frage, sondern es geht um eine historische erste Bewertung. Zum Beispiel, dass der Krieg längst schon bereits vor dem 22. Februar in der Ukraine begonnen hat, und zwar schon Jahrzehnte vorher, wenn man es genau will. Und hier sieht man, dass die sich damit auseinandergesetzt haben. Das ist interessant, dass sie es machen und nicht weiter darauf eingehen, dass der Adressat, der das lesen sollte, erkennt, okay, die wissen wenigstens, wovon sie reden. Denn es geht ja mehr oder weniger darum, immer irgendwie darum herumzukommen, um über die eigentlichen Kernaussagen und die Kernfakten und die Grundlagen und das Fundament unserer Probleme zu sprechen, sondern mehr oder weniger nur in den Symptomen oben zu fahren und auf gar keinen Fall eine Hintergrundfrage zu stellen. Das wird hier ganz deutlich. Und das, was ich hier sagen muss, kann ich nur sagen, Chapeau, Sie haben hier einen Brief verfasst, der ganz eindeutig aus Ihrer Empfindung heraus und aus Ihrer Beobachtung heraus absolut nachvollziehbar ist, dass hier orchestriert mit Wissen und Wollen ein Wirtschaftsstandort gegen die Wand gefahren wird und die Masse der Menschen mit dem einfach nicht einverstanden ist. Vielleicht sind viele noch damit einverstanden, weil sie noch nicht betroffen sind. Denn die Leute sind erst dann betroffen, wenn sie wirklich betroffen sind. Also geistig Betroffenheit und eben halt materiell Betroffenheit sind ja zwei verschiedene Dinge. Und aber ich bezweifle, dass sich das jemand zur Brust nimmt und schon gar nicht von der Politik, denn wir wissen natürlich, dass die Politik in Berlin nicht in Berlin entschieden wird, sondern verkündet wird. Die eigentlichen Entscheider liegen außerhalb der politischen Systeme, in den sogenannten NGOs, haben wir ja oft drüber gesprochen.
Ja, und es scheint die Zeit der offenen Briefe und Manifeste zu sein, denn auch Wissenschaftler tun sich weltweit zusammen, 1100 an der Zahl aus der ganzen Welt. Und die stellen sich gegen die globale Klimaagenda und sagen, nicht nur der globale Wohlstand ist bedroht, sondern auch, scheint eine Agenda zu sein. Also sie stellen diesen ganzen Klimaplan in Frage. Und auch hier wird befürchtet, dass der Wohlstand auf der ganzen Welt vernichtet wird durch diese Klimamaßnahmen. Also diese Wissenschaftler, 1100 an der Zahl, halten demnach offenbar nichts von dieser offiziellen globalen Klimaagenda. Sie schreiben, verändert sich das globale Klima? Ja, klar, das tut es. Und das schon seit Milliarden von Jahren, seit wir eine Atmosphäre auf diesem Planeten haben. Hat der Mensch einen Einfluss darauf? Wahrscheinlich durchaus, wenngleich offensichtlich nicht in dem Ausmaß, wie es die Anhänger der neuen Klimareligion mit ihrer von den Eliten maßgeblich geförderten Prophetin Greta gerne hätten. Auf jeden Fall, diese Gruppe heißt Global Climate Intelligence Group, nennen sich kurz CLINTEL Group. Und diese Erklärung, die ich auch gleich anlese, die hat den Titel There is no climate emergency. Es gibt keinen Klimanotstand. Und diese Erklärung wird angeführt vom norwegisch-amerikanischen Nobelpreisträger und Physiker Professor Ivar Giæver und wie gesagt von mehr als 1100 wissenschaftlichen Experten aus der ganzen Welt. Und es heißt, die Erwärmung sei viel langsamer als vorhergesagt. Die Welt habe sich deutlich weniger erwärmt als vom IPCC auf der Grundlage der modellierten anthropogenen Einflüsse vorhergesagt wurde. Und die Kluft zwischen der realen Welt und der modellierten Welt zeige uns, dass wir weit davon entfernt sind, den Klimawandel überhaupt zu verstehen.
Also wenn einer ein bisschen Sachverstand über Klimaphysik hat, die das Klima beeinflussen, und ich maße mir an, da schon ein bisschen was drüber zu wissen, dann weiß er natürlich, dass das alles nicht so ist, wie es vom IPCC dargestellt wird. Denn das ist eine politische Organisation, die Wissenschaftler mehr oder weniger vereinnahmt hat, die dann für sehr viel Geld, was sie bekommen, entsprechende Gutachten machen. So einfach ist das Ganze. Und ich kenne eine große Anzahl von seriösen Wissenschaftlern, die sich durchs Leben fristen müssen und sich nicht kaufen lassen wollen. Und die leiden darunter, wie viele der sogenannten Wissenschaftler sich schmalspurmäßig entwickelt haben und sich haben schlichtweg kaufen lassen. Wenn wir über das Thema Umweltvernichtung, Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung sprechen, wäre das wirklich sinnvoll. Aber hier hat man ja ein Klimanarrativ gebaut, und zwar ganz bewusst, weil man auf dieser Basis ganz bestimmte Orchester der politischen Umstrukturierung hier letztendlich in Gang setzen will. Darauf lässt sich ja letztlich alles runterfahren, damit der Mensch, der normale Mensch, den man schlicht und ergreifend aus Sicht dieser sogenannten selbsternannten Elite für schlichtweg dumm hält, dass man sagt, die brauchen einfach nur einfache Bilder, damit werden sie unten gehalten, mit der Unterhaltung natürlich, und nichts anderes ist das Ganze hier auch. Und wer genau versteht, wie klimatische Strukturen funktionieren, dann lässt sich übrigens, ich habe das schon ein paar Mal versucht auch zu erklären hier oder darzustellen, wie ich das sehe mit dieser sogenannten Klimaerwärmung, denn es ist ja alleine schon nicht möglich, die Klimaerwärmung wirklich zu messen, sondern man kann nur bestimmte Punkte nehmen und messen. Und wenn wir wissen, mit welchen Methoden die Temperaturfühler verteilt werden auf der Erde und man dann beispielsweise die Temperaturfühler in Bereiche reinmacht, wo man zum Beispiel neue Flugbahnen in der Nähe hat, bei Flughäfen und so weiter, und jeder weiß, wie Wärme nach oben flimmert, wenn Asphalt sich erwärmt, und dann wird natürlich auch an der Stelle zum Beispiel das Klima wärmer. Übrigens auch bei Windkraftanlagen wird die Erwärmung vorangetrieben. Windkraftanlagen führen dazu, dass in den Gebieten es definitiv schlichtweg wärmer wird. Das ist ganz normal. Das hängt mit der Verwirbelung zusammen, der Luft und so weiter. Aber auch darüber wird natürlich nicht gesprochen, und dort werden dann auch Temperaturfühler angebracht. Das heißt, hier wird eine Agenda durchgezogen, dass immer ein bestimmtes Ergebnis herauszukommen hat. Und wenn ein falsches Ergebnis herauskommt, was die Wissenschaftler ermitteln, dann muss der Versuch so umoptimiert werden, bis endlich die gewünschten Zahlen rauskommen. Mit Wissenschaft hat das überhaupt nichts mehr zu tun.
Also es geht hier auch darum, es wird mal erklärt, jedenfalls nach Meinung dieser Wissenschaftler, die Klimapolitik stützt sich auf unzureichende Modelle. Klimamodelle haben viele Mängel und sind als globale politische Instrumente nicht im Entferntesten plausibel. Sie blähen die Wirkung von Treibhausgasen wie CO2 auf. Außerdem ignorieren sie die Tatsache, dass die Anreicherung der Atmosphäre mit CO2 nützlich ist. Das ist auch so ein Punkt. CO2, wird hier weiter erklärt, ist Pflanzennahrung, die Grundlage für alles Leben auf der Erde. CO2 ist kein Schadstoff. Es ist für alles Leben auf der Erde unerlässlich. Die Photosynthese ist ein Segen. Mehr CO2 ist gut für die Natur, weil es die Erde ergrünt. Zusätzliches CO2 in der Luft hat das Wachstum der weltweiten Pflanzenbiomasse gefördert. Es ist auch gut für die Landwirtschaft, denn es erhöht die Ernteerträge weltweit. Und dann heißt es hier weiter, also vielleicht mal zu diesem Punkt, Andreas, das ist ja auch etwas, was an den seltensten Stellen auch im Mainstream mal hinreichend beleuchtet wird, was CO2 eigentlich wirklich ist.
Naja, CO2 wird ja sogar in großen Greenhouses sogar genutzt. Da werden die Pflanzen mit begast, damit sie besser wachsen können. Das ist genau die Situation. Was wir hier haben, ist die Diskussion eines wissenschaftlichen Gremiums, welche mit einem Weitwinkel ausgestattet sind und versuchen, das Gesamte zu sehen, nämlich die Photosynthese. Und die Photosynthese ist unglaublich wichtig, wie die Verwirbelung von Wasser, die Photosynthese, die Infrarotstrahlung der Sonne, all diese Dinge fließen damit ein. Ein IPCC-Wissenschaftler ist anders ausgestattet. Der bekommt jeden Monat einen Scheck und dafür muss er einen Hammer in der Hand halten. Und wenn er den Hammer in der Hand hat, dann sieht er nur noch Nägel, egal wo er hinguckt, und die schlägt er dann ein. Das ist ungefähr die Situation eines Wissenschaftlers gegenüber eines Hammerhandwerkers.
Man kann ja eigentlich sagen, wenn man sich das genau überlegt, dass die Klimapolitik dieser globalen Agenda eigentlich das Klima ruiniert.
Ja, ja, die Frage ist ja immer, was Klima überhaupt ist. Klima sind ja gemittelte Wetterwerte. Wenn man mal jemanden fragt, was ist eigentlich Klima? Es gibt Wetter. Und Wetter ist überall unterschiedlich. Und wenn ich an einem bestimmten Punkt feststelle, dass es wärmer wird, dann kann es sein, dass es an einer anderen Stelle kälter wird. Wir reden zum Beispiel über die Arktis im Norden, die tendenziell wärmer werden sein soll. Wir wissen aber auch zum Beispiel, dass die Antarktis, die weitaus größer ist, immer kühler wird und die Eismassen permanent zunehmen. Das sind eben halt die normalen Vorgänge, die kann man auch detailliert auseinandernehmen, aber man kann sie nicht ins Detail berechnen. Das ist wie wenn die Menschen sagen, dass meinetwegen das Wasser gestiegen ist. Das heißt also, die Meeresspiegel steigen dann um 1 Zentimeter. Das, was steigt und fällt, ist nicht unbedingt das Wasser, sondern das, was steigt und fällt, ist die Erde. Wenn also beispielsweise die Erdkruste aufsteigt, zum Beispiel durch Vulkanausbrüche, dann vergrößert sich in dem Moment zum Beispiel der Umfang der Erde minimalst. Aber das würde dazu bedeuten, dass die gleiche Anzahl von Wasser im Meeresspiegel ein wenig sinken würde. Ich bezweifle, dass man es messen kann, zumal wir auch noch Ebbe und Flut haben, dann haben wir noch Stürme dazu. Aber so könnte man das eben halt ungefähr erklären. Und an der anderen Seite haben wir zum Beispiel irgendwo ein Erdbeben, da wird wieder Erde verschluckt und in dem Moment nimmt die Erde an Umfang wieder minimal ab und auch dadurch entstehen Schwankungen. Diese gesamten Zusammenhänge, die werden ja physikalisch überhaupt nicht erfasst, sondern es werden diese unzulässigen, das haben Sie richtig gesagt, Modelle genutzt. Das heißt, es gibt keine wissenschaftliche exakte Theorie, sondern es gibt irgendwelche wissenschaftlichen Modelle und das ist weit weg von Wissenschaft. Das Problem ist, wir müssen uns von diesen Themen wegsondieren und versuchen auf die Hintergründe, was ist eigentlich der Grund für diesen Irrsinn? Wo will man denn eigentlich hin? Was will man denn mit den Menschen machen? Warum gibt es all diese Dinge? Warum werden keine Schulen mehr gebaut seit 30 Jahren? Also keine nennenswerten, sondern nur noch Anbauten. Warum werden zum Beispiel in den Krankenhäusern zum Beispiel die Häuser nicht entkernt? Wir wissen zum Beispiel, dass die Keime in den Krankenhäusern die größten Schäden verursachen bei Menschen. Eine der größten Todesfallraten in Krankenhäusern sind die internen Keime, die dort existieren. Man müsste sie komplett entkernen. Stattdessen reden wir über Impfungen von Corona oder so etwas. Da muss man sich doch mal fragen, wie passt das alles in sich zusammen? Auch wenn ich jetzt den großen Kreis gemacht habe, das gehört irgendwie mit dazu.
Ja, es ist ja auch interessant, denn auch diese Wissenschaftler hier, die übrigens vom Spiegel verrissen wurden als krude Theoretiker, ist klar. Die schreiben eben auch, dass die globale Erwärmung überhaupt nichts mit Naturkatastrophen zu tun hat, beziehungsweise mit zunehmenden Naturkatastrophen. Dafür gäbe es keine statistischen Beweise, dass die globale Erwärmung Wirbelstürme, Überschwemmungen, Dürren und Ähnliches verstärkt oder häufiger auftreten lasse. Aber es gibt zahlreiche Belege, sagen sie, dass Maßnahmen zur CO2-Vermeidung ebenso schädlich wie kostspielig sind. Was sich hier zum Beispiel auch in der Gegenargumentation des Mainstreams total vermisse, sind die Folgen des Geoengineering. Also wir wissen ja nun, die Länder machen überhaupt keinen Hehl daraus. Wenn China eine große Militärparade plant, dann bearbeiten die schon Wochen und Monate vorher den Himmel. Hier ist auch nicht die Rede von den sogenannten Chemtrails, mit denen die Sonne verdunkelt wird. Es ist nicht die Rede von den Maßnahmen, die unter anderem beschlossen wurden von Seiten der Bill & Melinda Gates Stiftung, eben die Sonne zu verdunkeln. Es wird auch nicht darüber gesprochen, mir fehlen darüber die Kenntnisse, ob diese zigtausend künstlichen Sterne, die am Himmel von Elon Musk aufgehängt werden und wurden, ob die irgendeine Auswirkung haben hier auf die Erde. Aber wäre das nicht doch mal endlich die Aufgabe der sogenannten Journalisten im Mainstream, die ja auch teuer bezahlt werden, zumindest im Öffentlich-Rechtlichen?
Das sind ja die Probleme der großen Paradoxien, die wir haben, die Widersprüche in sich selbst. Die Frage ist beispielsweise, was passiert, wenn wir dieses Weltall vermüllen? Das sind ja so viele Punkte, die du gerade angesprochen hast. Dadurch wird natürlich auch die elektrostatische Kommunikation zwischen der Erde und der Ionosphäre zum Beispiel eindeutig beeinträchtigt. Und das nicht zum Vorteil, sondern es verstößt gegen die Natur. Und so haben wir natürlich alle diese Dinge, die wir hören und sehen, die hier natürlich gegen diese Naturgesetze verstoßen. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, wir sprechen von dieser CO2-Katastrophe, die der Menschen macht, die die Menschen machen, sagen aber mit aller Klarheit, dass jetzt die Politiker durch die Welt reisen und versuchen, LNG Frachter oder Tankschiffe für Flüssiggas, die extreme Schadstoffemissionen haben. Und ich meine mit den Schadstoffemissionen nicht das CO2, aber das könnte man den Politikern jetzt um die Ohren hauen wie einen nassen Lappen und sagen, was erzählt ihr denn da eigentlich für einen Unsinn? Denn ihr könnt doch einfach die Rohrleitungen nehmen. Nord Stream 1 und 2 ist da. Man kann es nehmen. Man kann auch versuchen, ein langfristiges Konzept zur Umweltschonung entsprechend einzusetzen. Aber darum geht es ja offenbar gar nicht. Man hält die Menschen für völlig bescheuert. Und irgendwie funktioniert das auch irgendwie. Irgendwie. Toll, meine Stimme geht gerade weg.
Ja, das ist heute einmal ordentlich durchgeräuspert und schon geht alles besser. Ja, und währenddessen, also diese ganzen Diskussionen, diese unsinnigen Diskussionen laufen und auch diese Wissenschaftler mahnen und warnen und sagen, ihr vernichtet damit den Wohlstand der Bürger weltweit. Das erste Mahnschreiben der Handwerker an Bundeskanzler Scholz enthält denselben Inhalt. Sie vernichten den Wohlstand der Menschen. Also da kann man doch vielleicht eins und eins zusammenzählen und sagen, warum soll der Wohlstand der Menschen vernichtet werden? Weil vielleicht diese Agenda durchgezogen werden soll, wie Herr Schwab es aus Davos angekündigt hat, vom WEF. Am Ende, also sein WEF hat das angekündigt. Aus seinem Mund direkt ist es öffentlich nicht gelangt, aber es wurde vom WEF veröffentlicht, dass am Ende dieser Phase der Mensch kein Eigentum mehr besitzen wird und sehr glücklich ist darüber.
Ja, das ist ja schon seit Jahren mehr oder weniger Usus. Es war zu meiner Zeit als Jugendlicher oder als junger Mann so, dass jemand sich etwas kaufte, wenn er das Geld hatte. Heute wird alles finanziert. Das heißt, man sieht ja die Vorbereitung der Menschen. Zum Beispiel ein geleastes Auto, ein finanziertes Auto, überhaupt die gesamten Finanzierungen, die wir haben. Die werden nicht mehr als Makel angesehen, sondern als normal. Die gesamte Wirtschaft ist darauf aufgebaut, dass man sagt, man nimmt sich Schulden auf, zahlt dafür eine Gebühr, das nennt man Zinsen für dieses Fremdkapital, nimmt dieses Kapital, baut damit irgendein wirtschaftliches Produkt in den Markt und kann damit mehr Geld verdienen als das, was der Zins für die Finanzierung des Projekts gekostet hat. Und dafür rechnet sich das. Und dass diese Dinge natürlich dann irgendwann auch aus dem Ruder laufen können, das ist ja grundsätzlich jetzt nicht zu verwerfen, das Ganze, aber dass wir da natürlich irgendwann in Umverteilungsmechanismen kommen, in Verbindung mit der Eigentumsökonomie auch noch, dann kommen dann irgendwann diese Ultrakapitalclusterung zusammen. Und das Kapital, was sich in einer volkswirtschaftlich befindet, ist wie ein Geld ist wie Blut in einem Kreislauf und das muss fließen. Wenn das Geld aber nicht fließt, sondern nur investiert wird, dann bekommt man Stenosen. Dann ist das nichts anderes als eine mRNA-Impfung in das Finanzsystem, wo dann eben halt plötzlich die Durchflussprobleme entstehen und irgendwann die Leute dann an einem Herzinfarkt kollabieren. Und genau solche Dinge haben wir momentan auch in der Ökonomie. Wenn wir die Ökonomie als Organismus betrachten und stellen fest, dass das Blut nicht den Menschen insgesamt für Aktivitäten zur Verfügung steht, sondern gehortet wird in Kapitalsammelbecken und die halten es quasi aus der Wirtschaft raus, dann ist dieser Verarmungsprozess immer größer und daraus entsteht immer mehr der Zwang, noch mehr arbeiten zu müssen, auch noch mehr Umweltverschmutzungen machen zu müssen, um überhaupt noch überleben zu können. Das hängt ja alles damit zusammen. Das heißt, diese eigentlichen Umweltkatastrophen kommen von den Kapitalsammelbecken selbst. Das sind die Ursachen, die sich entwickelt haben und die könnte man benennen. Ich würde so gerne diese Dinge benennen dürfen. Aber man darf es ja gar nicht benennen, weil ja sofort dann die übelsten Unterstellungen gleich wiederkommen.
Also ich möchte auch nicht, dass hier unser Kanal irgendwie in Verruf gerät mit Verschwörungstheorien oder kruden Thesen, die Menschen zu belasten, Andreas. Deswegen bitte ich dich wirklich, dich sehr zurückzuhalten.
Ja, und das machen wir natürlich auch. Aber wer genau zuhört, der weiß doch so ziemlich genau, was wir meinen. Alles ist in Ordnung. Es ist eben halt eine Zeit, die kritisch ist. Und aus diesem Grunde wollen wir auch vorsichtig sein mit dem, was wir sagen, aber auch intelligent vorsichtig. Auch das ist ganz wichtig, dass wir uns nicht mit irgendwelchen gefühlsmäßigen Äußerungen plötzlich über den Rand bringen und man dann Möglichkeiten findet. Da haben wir gar kein Interesse dran. Die Argumente sprechen für sich und die bearbeiten wir hier.
Ja, vor allem intelligent. Das ist ein sehr guter Begriff für dich und für mich. Das hast du sehr schön formuliert, Andreas. Vielleicht noch mal zu diesem Thema zurückzukommen. Die Bild-Zeitung hat letzte Woche wirklich einen sehr interessanten Artikel veröffentlicht. Die haben nämlich geoffenbart, dass die Klimakaoten, die sich auf Autobahnen festkleben, die jetzt auch die Energieversorger boykottieren wollen, dass die sehr spendable Gönner haben und dass das nun ausgerechnet die ganz wohlhabenden Ölerbenfamilien sind, dürfte vielleicht auch kein Zufall sein. Also die Klimaaktivisten haben ja kürzlich erst den Hamburger Hafen lahmgelegt. Es reicht ja nicht, dass wir große Logistikprobleme haben seit Monaten und Jahren. Dann haben sie die einzige Bahnstrecke zum Containerterminal dorthin besetzt und damit auch komplett außer Kraft gesetzt und so weiter. Und wer steht dahinter? Wer finanziert, wer motiviert diese Leute, das zu tun? Und damit dreht sich eigentlich wieder die Katze im Kreis und beißt sich selbst in den Schwanz. Einige Mentoren dieser neuen aggressiven Taktiken, schreibt die Bild-Zeitung, stammen aus alten Ölfamilien. Sie finanzieren Dutzende von Protestgruppen, die vor allem in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in Europa versuchen, durch zivilen Ungehorsam den normalen Geschäftsbetrieb und Alltag zu stören. Und wer sind diese grünen Kinder ehemaliger Ölbarone? Zum Beispiel Eileen Getty, deren Großvater Getty Oil gründete. Und die hat bisher $1 Million für die Aktivistengruppe Climate Emergency Fund mit dem Hauptquartier in Kalifornien gespendet. Und sie sagt in der New York Times ihre Ansicht, dass der zivile Widerstand ein Alarmruf sein sollte und der Schaden gering wäre, besonders angesichts der enormen Gefahr für den Planeten. Wir erinnern uns jetzt gerade an diese 1100 Wissenschaftler, die gesagt haben, es gibt keine Gefahr für den Planeten. Und hier heißt es weiter, Frau Getty sagt, es geht um nichts weniger als unser mögliches Aussterben. Und die Gruppe finanziert auch die kanadische Organisation Save Old Growth, deren Mitglieder Straßenrouten von Holzfällern blockieren. Wer gehört noch dazu? Zum Beispiel Mitglieder der Rockefeller-Dynastie, Rebecca Rockefeller-Lambert und Peter Gill Case, hat die Bild-Zeitung recherchiert. Deren Reichtum basiert großteils auf der Gründung des Ölunternehmens Standard Oil im Jahr 1870. Und sie schaufelten bislang $30 Millionen in die Organisation The Equation Campaign. Andreas, es ist genau das, was du sagst. Eigentlich kämpfen die jungen Leute, die meisten nicht wissend, wer sie fördert, wer sie unterstützt, gegen genau diese Leute.
Es ist schon sehr spannend, weil man hier erkennt, wie die Kapitalisten, die wirklichen Großkapitalisten, die das Kapital im Zentrum allen ihres Lebens, ihrer Aktivitäten sehen, dass die antikapitalistischen Gegner, also die Gegner des Kapitalismus, kaufen. Man kauft die Opposition. Das ist ein interessantes Phänomen. Das machen übrigens alle großen Konzerne. Wenn ich beispielsweise einen Konzern habe, der mit riskanten Genmanipulationen arbeitet und ich habe eine große Masse von Menschen gegen mich, dann kann ich es am besten steuern, indem ich diese Gegner hochfinanziere und Einfluss auf sie nehme, dass sie auch die richtigen Sachen argumentieren. Und dann kann man natürlich wunderbar auch in diese tatsächlichen Argumente Ablenkungsmanöver einbauen. Und diese Ablenkungsmanöver können so weit gehen, dass da ganze Narrative entstehen, wie wir es jetzt gerade vorhin schon besprochen haben. Und dann fangen die Leute an, über ein Thema zu sprechen und reden sich da die Köpfe heiß und es entsteht ein Nebenkriegsschauplatz, während die eigentlichen Initiatoren aus dem wirklichen Kapitalsammelbecken unbehelligt ihren Reichtum weiter anschaufen können. Das können wir doch sehen. Wir haben durch diese Corona-Geschichte, durch diese Kriegsgeschichte, denken wir alleine, wie viel Gelder umverteilt werden jetzt durch diesen drohenden Krieg und durch den Aufbau der gesamten Waffensysteme und so weiter in der Rüstungsindustrie. Der Reichtum wird größer denn je. Und das ist so simpel, das ganze Spiel, wie man es schafft, in Corona-Zeiten die Konkurrenz auszuschalten und seine Größe noch weiter auszubauen. Und die jungen Menschen, die diese Zusammenhänge nicht im Ansatz verstehen, wie die Lemminge hinterherlaufen und merken nicht, dass sie gegen sich selbst demonstrieren und selber dabei nachher hinten runterfallen. Das ist das Verrückte.
Ja, und während das alles hier abläuft, ist gar nicht so weit von hier entfernt, Andreas, du hättest eigentlich die Gelegenheit, die beiden zu treffen. Robert Habeck und Olaf Scholz in Kanada. Dürften jetzt zurzeit in Montreal sein. Also das könntest du schaffen. Kleiner Flug hingebucht und dann könntest du persönlich mit ihnen reden.
Ja, da könnte ich sogar mit meinem Auto hinfahren, denn hier wird das ja nicht zerkratzt, auch wenn es 8 Zylinder hat. Aber es ist so, ich könnte, aber ehrlich gesagt, was wird es bringen, wenn ich mir das angucke? Das sind eben halt die üblichen Spektakel, die man braucht für die großen Medien. Aber wir wollen uns ja lieber mit den Themen beschäftigen.
Dann sage ich dir, warum sie hier sind. Es geht natürlich wieder um Energiesuche. Und man befürchtet ja, dass die Gaseinfuhren aus Russland gänzlich versiegen werden. Und man war schon in Katar, man war schon in wo? Aserbaidschan, glaube ich. Also man hat vieles angezapft. Kasachstan hat man gecheckt. Irgendwie funktioniert es alles nicht. Keiner will so richtig liefern. Auch Norwegen hat gesagt, also bei uns ist Schicht im Schacht. Und jetzt sind sie halt in Kanada, denn Kanada ist einer der größten Erdgasproduzenten weltweit und darüber hinaus ein wichtiger Verbündeter und enger Partner Deutschlands und der EU. So berichtet zumindest der Tagesspiegel. Und Herr Trudeau hat die beiden Herren schon getroffen, die dann auch noch nach Toronto und nach Neufundland weiterreisen wollen. Und es geht eben darum, dass man versucht, mehr Gas auch aus Kanada zu bekommen. Das ist aber nicht so ganz einfach, denn Russland ist als der wichtigste Gasproduzent eine Art Nachbar und auch Algerien. Und deswegen ist es nicht so schwer, der EU Gas zu liefern. Aber eine Leitung durch den Atlantik ist überhaupt nicht machbar. Einfuhren aus Kanada wie auch aus den USA sind daher nur in flüssiger Form auf Tankschiffen möglich. Also das sogenannte LNG, das Liquefied Natural Gas, Flüssiggas also. Und das ist natürlich auch kein neues Problem. Das war ja auch das Problem mit Katar. Und jetzt versucht man mit Hochdruck LNG-Terminals zu bauen zum Entladen von Gastankern. An der deutschen Nordseeküste heißt es, sollen die ersten noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Allerdings fehlen im Fall von Kanada auch die Terminals, um die Tanker überhaupt zu beladen. Aber auch das Problem, nicht genügend Tanker zur Verfügung zu haben. Also es scheint irgendwie ein aussichtsloses Spiel zu sein.
Ja, und von der CO2-Situation redet interessanterweise bei der Stelle gar keiner darum, wenn jetzt hunderte von neuen Schiffen permanent da hin und her gurken und mal eben mehr oder weniger die CO2-Emission vervielfachen, die jetzt schon momentan geregelt wird, abgesehen von den Verklappungen von beispielsweise verschmutzten Ölen oder irgendwelchen Resten, die irgendwo auf den Meeren rausgekippt werden. Das ist dann interessanterweise keine Nachricht und auch keine Diskussion, auch als Grundlage, sondern es geht geht ja mehr oder weniger denn darum, auch den bösen Putin dann eben halt an die Wand zu nageln. Und das ist das Einzige, was dann nachher überbleibt. Und wer hier wirklich mal auch guckt, es gibt genügend Politiker in Deutschland, ob das Frau Wagenknecht ist, ob das Herr Kubicki ist und so weiter, die mittlerweile ganz offen antworten. Volker Hellmeier, ehemaliger Chefanalyst der Bremer Landesbank, den ich kenne und schätze als hervorragenden Experten, der auch ganz klar gefordert hat in einem Statement, und das ist ein Volkswirt, das ist einer, der sich volkswirtschaftlich extrem gut auskennt in der Makroökonomie, und der fordert eine sofortige Anstellung des, also eine Inbetriebnahme des, der Nord Stream 2. Das ist übrigens sehr interessant, das hat er gerade vorgestern erst gemacht, und das ist schon ein Schwergewicht, was so die intellektuelle Einschätzung der Volkswirtschaft anbelangt.
Na, wir haben nun ja selber auch Stellungnahmen gehört. Das war doch auch Nikolaus Blome beim Spiegel, der gesagt hat, Gas ist Gas. Ob Nord Stream 1 oder Nord Stream 2 spielt gar keine Rolle mehr. Aber so ein Schritt muss jetzt gemacht werden. Also inzwischen darf man darüber ja sprechen, weil es doch schon einige prominente Stimmen sind. Ich meine, Kubicki als FDP-Politiker dürfte der mitbekannteste sein neben Nikolaus Blome. Und die trauen sich das zu sagen. Und eigentlich ist es im Moment wirklich die Ebene, auf der man diskutieren müsste.
Ja, das stimmt, aber es ist trotz alledem nochmal, wenn Journalisten oder Politiker das sagen, dann muss man immer davon ausgehen, dass sie vielleicht diesen makroökonomischen Sachverstand nicht alle haben. Aber wenn solche Leute wie Volker Hellmeier das sagen, dann merkt man, dass sich hier eine Gruppierung einschaltet, die man wirklich ernst zu nehmen hat, einfach weil sie im Detail die Zusammenhänge kennen. Das sind Menschen, die sind in der Lage, eine Volkswirtschaft nicht nur anhand von öffentlichen Zahlen der Statistiken zu bewerten, sondern tiefer reinzuschauen, und die erkennen, welche gigantische Gefahr momentan für eine zugunsten einer Verelendung Europas besteht. Das muss man mal ganz offen aussagen. Und er ist sehr vorsichtig mit seinen Aussagen immer. Und ich hatte mich sehr gewundert über seine klaren Worte.
Ah, okay. Dann hat Herr Popp das hiermit richtig gestellt, dass das eine weitere, vielleicht sogar die wichtigste Stimme in diesem ganzen Chor der Kritiker und Mahner ist. Andreas, und während wir jetzt sehen, dass also das Gas immer knapper wird, dass der Winter immer kälter für viele wird, wir sehen auch, dass die Vorschriften immer deutlicher formuliert werden von Herrn Habeck, was alles auf die Menschen zukommen wird, neben exorbitant explodierten Preisen. Auch das ist ja ein Thema für sich, was man gar nicht fassen kann im Moment. Währenddessen heißt es ja, Deutschland liefert weiter Waffen in die Ukraine, weil das so nötig ist, um eben auch klare Kante gegen Russland zu zeigen. Aber währenddessen heißt es auch auf der anderen Seite, dass stinkreiche Leute, man nennt sie ja wohl Oligarchen, in der Ukraine Milliarden über Milliarden horten, aber Deutschland soll und will weiter Waffen liefern. Und da geht es um die 7 reichsten Oligarchen in der Ukraine, die auch Herrn Selenskyj, den Präsidenten der Ukraine, teilweise unterstützen. Und da geht es, schreibt jedenfalls Express.at, nicht mehr nur um einen Beigeschmack, sondern um eine wichtige Information, die man eigentlich als Journalist großflächig aufarbeiten müsste.
Oligarchen ist übrigens der Begriff für Reiche im Osten. Im Westen nennt man sie Philanthropen, aber es ist im Prinzip dasselbe. Also vielleicht nochmal Selenskyj, der ja genannt wird Volodymyr Selenskyj, heißt ja eigentlich Wladimir mit Vornamen. Das finde ich auch sehr interessant. Und so hat die westliche Presse ihn übrigens auch jahrelang bezeichnet als Wladimir. Erst als der ja bereits seit Jahrzehnten laufende Krieg in der Ukraine mit der russischen Militäroperation, so nennt es Russland ja, im Februar eine neue Qualität erreichte, hat man Wladimir Selenskyj in den Westmedien als Volodymyr Selenskyj gewissermaßen umgetauft. Also vermutlich möchte man nicht zu deutlich machen, dass Putin und Selenskyj denselben Vornamen haben. Was die Menschen dann auch zu der Erkenntnis bringen könnte, dass Russland und die Ukraine gar nicht so weit auseinander sind, wie man es gern hätte, das nur vorweg. Aber zurück zu den ukrainischen Oligarchen. Da gibt es also eine Handvoll Personen um Selenskyj herum, die über 36 Milliarden Euro verfügen in der Ukraine. Nochmal, 36 Milliarden Euro sind 36.000 mal eine Million. Bei den aktuellen News in den Westmedien wurde über die Großspenden an Selenskyj von diesen Milliardären also eher nicht berichtet. Man hat also auch ganz darauf verzichtet meistens. Und in Express.at fragt man da aus meiner Sicht, zugegebenerweise emotional motiviert, aber man fragt hier zu Recht danach, warum Österreichs Steuerzahler, also Express.at ist ja ein österreichisches Medium, warum Österreichs Steuerzahler sich nicht wehren können, die Ukraine mit ihrem Geld die Waffenkäufe zu finanzieren. Und die Frage kann sich natürlich jedes europäische oder EU-Land jetzt eigentlich stellen. Und zumal ja immer wieder gern über die russischen Oligarchen berichtet wird, die ja vor allem in der Ära Jelzin aufgebaut wurden. Das war ja der Vorgänger von Putin und die Putin also bei der Machtübernahme vor rund 20 Jahren bereits übernommen hatte. Das empfindet man natürlich als normal denkender Mensch als eine gewisse Doppelmoral, wenn man vergleichbare Strukturen zwischen Russland und Jelzin auf der einen Seite und der Ukraine unter Selenskyj auf der anderen Seite erkennt, aber man nur über die einen kritisch berichtet.
Ja, es ist ja für uns alle hier ein zweischneidiges Schwert, weil du bist nicht in der Ukraine und siehst, wie es dort aussieht und ich auch nicht und ihr alle auch nicht, mit wenigen Ausnahmen wahrscheinlich. Die Fernsehsender des Mainstream, die zeigen, wenn es um die Ukraine geht, ja, Flüchtlinge, ärmlich gekleidete Menschen, zerschossene Dörfer, leere bombardierte Straßen, verbrannte Landstriche. Es gibt aber eine andere Seite der Ukraine, da wird so in den sozialen Medien immer mehr drüber berichtet. Da kann man dann ganz exklusive Automarken sehen mit dem Ukrainer-Kennzeichen, auch auf den Parkplätzen und in den City-Garagen in Europa.
Ja, und da geht es eben nicht um Luxuskarossen, wie Schlesinger sie mit Massagesitzen fährt in ihrem Audi A8 oder was, sondern hier geht es sogar um extreme Luxusfahrzeuge, die mehrere hunderttausend Euro pro Stück kosten und von ukrainischen Oligarchen offenbar ganz selbstverständlich gefahren werden mit Sicherheitsleuten und so weiter. Und Express.at berichtet da zum Beispiel auch über junge sportliche Ukrainer in riesigen SUVs in Berlin, in Wien, die sich dann auch schon mal mit österreichischen Taxifahrern da vor einem Luxushotel geprügelt haben. Es klingt einfach dekadent, was da abläuft und steht im krassen Widerspruch zu dem Bild der tatsächlich in Massen existierenden armen Menschen in der Ukraine. Also da gibt es dahin vegetierende Menschen in der Ukraine, aber von der anderen Seite wird nicht berichtet. Eigentlich für einen Journalist ein gefundenes Fressen, auch eine gute Schlagzeile mal rauszuhauen, aber irgendwie ist da offenbar ein Bann drüber.
Ja, es sind so Dinge, die sich jetzt zuspitzen, das kann man wirklich sagen. Wir haben heute auch eine Meldung eingestellt, dass zum Beispiel dieser Boxer in der Ukraine?
Klitschko.
Ja, der fordert jetzt ein Einreiseverbot in die EU für Russen. Also er sagt, es kann nicht sein, dass in der Ukraine Menschen sterben und derweil russische Bürger einfach sich amüsieren und erholen in Europa. Das ist, man kann es vielleicht von einer Seite aus verstehen wollen, aber auf der anderen Seite ist es aus meiner Sicht eine schwere diplomatische Verfehlung, denn damit fördert man weder Diplomatie noch Frieden, sondern man vergrößert die Kluft.
Ja, man arbeitet hier an einem Abriss der Beziehungen unter Nachbarn und das ist das eigentliche Hauptproblem. Also friedenstiftend ist das nun ganz und gar nicht.
Wir haben neulich mit jemandem zusammengesessen, Deutsche, die nach Kasachstan ausgewandert waren, irgendwann in den 90er Jahren aus Kasachstan nach Deutschland wieder zurückkamen und die beteuerten, also sie versuchten sich zu erklären und sagten, wir haben doch deutsches Blut, aber in Russland waren wir die Deutschen und jetzt in Deutschland sind wir die Russen und werden ständig mit einem Stempel versehen. Und wenn man sich vorstellt, so die Einzelschicksale der Menschen, die jetzt diesen ganzen politischen Aussagen mehr oder weniger unterworfen werden und sich da durchleiden müssen, dann kann man sich gleichzeitig auch vorstellen, dass man eben Harmonie und Frieden auf gar keinen Fall auf diese Weise hinbekommt. Unsere große Vision und auch eben unser Vertrauen ist, dass dieses System, dieses gesamte weltweite System in den vielen Ländern, wo Zwietracht, Streit, Korruption und Kriminalität herrscht, dass es eines Tages vorbei sein wird, dass es sich jetzt irgendwie auch totlaufen muss. Vorher zeigt es sich und in dem Prozess scheinen wir zu sein.
Man kann auch jetzt wirklich nur empfehlen, wenn man zum Beispiel in seinem Umfeld, in seiner Stadt Gebiete kennt, wo ehemalige Kasachen, die deutsches Blut hatten, rübergekommen sind, wenn Russen dort existiert, dass man mit denen möglichst in eine Kommunikation kommt, in ein Gespräch kommt. Das heißt, gerade man auch ein Gegengewicht zu dieser medialen Abrichtung herstellt, indem man feststellt, das sind normale Menschen. Ich kenne selbst einige Menschen, die als Russen in Deutschland leben und man telefoniert auch irgendwann mal zwischendurch, so etwas kommt vor. Und ich stelle fest, da ist keiner in irgendeiner Form jetzt komplett irgendwie gegen die ukrainische Bevölkerung. Man ist kritisch gegen die eigene Regierung in Moskau. Man ist auch, das heißt gegen die eigene, es sind ja Deutsche. Man ist aber auch kritisch gegen die Korruption beispielsweise in Kiew, worüber ja die Massenmedien im Westen auch über Jahre berichtet haben. Also Selenskyj wurde vor ein paar wenigen Jahren, vor 3 Jahren, fast als mafiöser Mensch bezeichnet, der mehr oder weniger Schutzgelderpressungen durchzieht, weil Steuern sind ja eine Art von Schutzgelderpressung. Und zwar vom Mainstream selbst, genau. Und wir wissen auch, dass unter der Führung dieser Leute eben halt auch diese Oligarchen aufgebaut wurden.
Lass uns nochmal zu dem Thema zurückkommen. Also es gibt ja auch einen Medienunternehmer in der Ukraine, der heißt Kolomoyskyj, bei dem auch Herr Selenskyj als Serienstar mal unter Vertrag stand oder steht, ich weiß es gar nicht. Mhm. Und der alleine verfügt offiziell über 3,5 Milliarden Euro. Und von diesem finanziellen Kaliber werden nur 7 Personen von Express.at benannt. Und da kommen alleine schon, wenn man sie alle zusammennimmt, 36 Milliarden Euro zusammen oder eben 36.000 Millionen, wie du es immer so schön auseinanderziehst. Und die meisten der 7 reichsten ukrainischen Oligarchen leben in der Heimat. Das kann einen stutzig machen, denn dort herrscht ja eigentlich ein dramatischer Angriffskrieg. Zumindest lesen wir das in den Medien so und sehen es auch. Und Express bringt hier einen spannenden Vergleich. Nämlich das Vermögen dieser 7 Reichen entspricht ja dem Jahresbudget von Österreich.
Ja, also das österreichische Bundesheer zum Beispiel hat also zum Beispiel ein Jahresbudget und man könnte mit dem Milliarden dieser Oligarchen 15 Jahre das Bundesheer von Österreich finanzieren. Also das entspricht dem 15-jährigen Jahresbudget der Armee in Österreich. Oder der Gegenwert dieser reichen Leute entspricht dem Gegenwert von 90.940 Einfamilienhäusern. Auch interessante Größe. Oder man hat ja auch noch mal ein anderes Beispiel genannt. Das entspricht ungefähr dem Gegenwert von nagelneuen Porsche Cayenne und zwar an der Stückzahl 280.000 Stück. Also das ist der Wohlstand dieser lediglich 7 Personen. Es geht hier um 7 Personen, die dieses Vermögen hier halten. Es ist also nicht wenig. Und wir hören natürlich in Westeuropa sehr wenig darüber, dass diese ukrainischen Milliardäre dann nur noch in Sack und Asche dahin vegetieren, weil sie ihr gesamtes Vermögen jetzt für die Verteidigung Europas ausgeben wollten in ihrem Patriotismus. Nein, das kann man wirklich nicht so sehen.
Ja, und die Ukraine soll ja auch akut vom Staatsbankrott bedroht sein. Trotzdem aber leistet die Regierung sich dort einen pauschalen Einkommensteuersatz von nur 18%. Und der gilt natürlich auch für diese Superreichen.
Ja, 18% pauschaler Einkommensteuersatz in der Ukraine, die Herr Selenskyj hier nach außen gibt. Und man legt allerdings auch großen Wert darauf in der Ukraine, dass diese erwiesenen Nahbeziehung des Präsidenten zu den Oligarchen also gar nichts damit zu tun hat. Und da können wir natürlich auch nichts gegen sagen, weil wir keine Gegenbeweise antreten könnten. Und wenn er das sagt, dann wird das wohl schon irgendwie stimmen. Aber aufgrund der fehlenden Steuerleistungen dieser ukrainischen Milliardäre und auch aufgrund der verweigerten Reformen des Fiskalsystems muss nun die Europäische Union den kriegführenden Staat mit Milliarden an Steuergeld der EU-Bürger finanzieren. Und das ist eigentlich das Tragische an der ganzen Geschichte. Die ukrainischen Menschen, und ich denke mal, da spielen diese sieben vielleicht auch eine gewisse Rolle, weigern sich eben halt jetzt eine steuerliche Veränderung in der Ukraine durchzuführen, obwohl der Staat vom Bankrott bedroht ist. Also, die von Arbeitslosigkeit bedrohten einfachen Angestellten in Westeuropa, Deutschland, Österreich, sonst wo, denken wir an die ganze Corona-Krise, all das steckt ja noch in den Knochen. Und die müssen jetzt in ihrer Situation zum Beispiel gerade noch mal 500 Millionen Euro in neue Waffensysteme an die Ukraine liefern. Und dass man hier nicht unbedingt eine Politik des friedensstiftenden Zusammenhaltens unter befreundeten Staaten fördert, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Aber da müsste man jetzt eben halt die weiteren Fragen anknüpfen, die uns so oft beschäftigen, wie wohl die Gesamtagenda dieses modernen Europas überhaupt geplant ist. Wir wissen ja, wir haben schon immer wieder darüber gesprochen, dass es sich ja offenbar auch um einen Stellvertreterkrieg handelt und hier offenbar ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Jetzt geht es uns um das Thema der ultrareichen Oligarchen, die durchaus was machen könnten für ihr Land.
Ja, es ging uns darum, denn das Thema ist hiermit beendet. Da haben wir jetzt genug drüber gesprochen. Und wir wollen uns anderen Themen noch zuwenden. Und zwar Julian Reichelt. Das ist der Ex-Bild-Chef, der vor einiger Zeit, einigen Monaten gechasst wurde von der Bild-Zeitung, weil angeblich intern irgendwelche Machtspielchen und Übergriffe stattgefunden haben sollen. Ich habe es ganz pauschal gesagt, denn das sind ja oft auch Anschuldigungen, wenn man jemanden loswerden will. Entweder man ist rechtspopulistisch oder verschwörungsgläubig oder krude Theorien, die man entwickelt, sind es, die man in die Welt lässt. Und bei ihm waren es halt auch solche oder andere Gründe?
Naja, bei ihm muss man natürlich andere Gründe nehmen, denn es wird ja schwierig sein, wenn man sagen würde, er ist ein Rechtsextremer und hat jahrelang die Bild-Zeitung geleitet. Da bleibt dann eben halt nur noch irgendetwas über und das geht dann eben halt um sexuelle Übergriffe bis hin zur Pädophilie. Das ist ja so typisch auch, womit man Menschen ja medial komplett auch vernichten kann.
Ja, und er hat ja einen eigenen YouTube-Kanal. Inzwischen, ich habe vorhin mal nachgeschaut, sind es 120.000 Abonnenten, die Julian Reichelt innerhalb von wenigen Monaten, zwei, drei Monaten könnten es sein, aufgesammelt hat. Und das ist natürlich eine erkleckliche Zahl. Und das passt jetzt natürlich auch der Tagesschau zum Beispiel gar nicht. Die Tagesschau hat nämlich jetzt heute einen Artikel veröffentlicht und da geht es ordentlich zur Sache. In der Überschrift heißt es rechtspopulistisches Comeback auf YouTube? Fragezeichen. Und da heißt es, der ehemalige Bild-Chefredakteur Reichelt hat einen eigenen YouTube-Kanal. Laut Experten finden seine dort verbreiteten rechtspopulistischen Thesen Anklang. Ja, entschuldige, jetzt schreiben Sie schon rechtspopulistisch. Das ist ja bei mir damals das Gleiche gewesen. Ich bin auch da rausgeflogen, weil ich plötzlich rechtspopulistische Ansichten hatte. Jedenfalls fanden Sie das, die Herrschaften, weil eine konservative bzw. eine mit Blick auf die Naturgesetze stattfindende Erkenntnis vielleicht stattfindet.
Ja, also man muss hier aber ganz exakt, glaube ich, lesen, weil es wird dargestellt, dass er rechtspopulistische Ansichten nach außen trägt, das heißt von Rechtspopulisten und er diese Themen nach außen trägt, während man, wenn man dann noch weiter angegriffen wird, man dann sagt, man sei selbst eben halt der Inhaber dieser Thesen. Also was hier noch dargestellt wird, ist, dass er die Narrative offenbar der sogenannten Rechten bedient und deren Thesen veröffentlicht, nicht seine Thesen. Es wird noch nicht geschrieben, dass es seine Thesen sind. Also das ist dann der nächste Schritt, der dann noch kommen wird.
Vielleicht. Ja, also es heißt hier in diesem Artikel unter anderem, nach seinem Rausschmiss bei der Bild hatte Reichelt angekündigt, mit einer neuen Plattform eine Marktlücke in der deutschen deutschen Medienlandschaft schließen zu wollen. Tatsächlich haben mittlerweile 119.000, inzwischen aktualisiert 120.000 Menschen, den Kanal abonniert. Seine Videos wurden insgesamt bereits mehr als 5 Millionen Mal aufgerufen. Das sind natürlich auch Zahlen, da werden auch Tagesschauvertreter blass. Kann Reichelt, fragt man hier, also mit seinem im Juli gestarteten Kanal, wir haben jetzt August, also nicht mal 8 Wochen, kann er die Lücke zwischen boulevardistischen oder konservativen Medien und den sogenannten alternativen Medien schließen und erfolgreich bedienen? Und jetzt wird ein Medienökonom namens Christopher Buschow befragt, der ist von der Bauhaus-Universität Weimar und der sagt, dass dieser rasante Anstieg der Abonnenten bemerkenswert sei und dass dies einem YouTube-Format gelinge, das aktuelle Sachverhalte kommentiert, sei nicht selbstverständlich. Aber wörtlich, die Frage ist halt, wie schnell das auch wieder abebbt. Das kann auch schnell zu Ende sein. Vielleicht ist das die Hoffnung.
Naja, es kann auch die Hoffnung sein oder eine versteckte Warnung. Also mein YouTube ist ja dafür bekannt, dass sie auch mal Kanäle abschalten, relativ schnell. Und ich habe festgestellt, es sind schon Kanäle abgeschaltet mit weit geringer brisanten Aussagen als die von Reichelt. Also was mich da ja wundert, ist, dass man da offenbar nicht rangeht. Ich habe das Gefühl, dass da einige Krisensitzungen laufen in irgendwelchen großen Häusern der Medienanstalten, wie man versucht, diese Geschichte medial nicht zu hoch gepusht, mehr oder weniger vom Tisch zu bekommen. Und das kann natürlich schon laufen, dass man ihn dann irgendwie aus dem Verkehr ziehen will. Man will auf gar keinen Fall, dass er da zum Märtyrer heranreift. Also zum Märtyrer im Sinne, dass man jetzt seinen YouTube-Kanal abschaltet. Er geht dann woanders hin und dann bekommen andere Plattformen natürlich auch wieder mehr Schub, wie sie es heute ja auch schon bekommen. Es gibt ja neben YouTube natürlich auch noch andere Plattformen.
Ja. Es wird ja auch bemerkt, dass Herr Reichelt also den Eindruck einer seriösen Nachrichtensendung erwecken möchte. Sitzt an einem Schreibtisch vor einem Monitor. Jetzt steht hier Monitor. Vorher stand hier eine Greenscreen. Und das hat er dann in einem extra Video verballhornt und hat gesagt, so toll habt ihr recherchiert von der Tagesschau, dass ihr nicht wisst, dass ich vor einem Monitor sitze und nicht vor einer Greenscreen. Also ist auch egal. Auf jeden Fall heißt es hier weiter, man verweist auf die Beschreibung im Kanal, in seinem YouTube-Kanal, nach der es sich um eine Meinungsshow handele. Und Reichelt will ja zu einer der klarsten und unüberhörbarsten Stimmen des Landes werden, nämlich zur Stimme der Mehrheit. Und man fragt sich hier, ob er das wohl schaffen könnte, dass er also jetzt tatsächlich die Mehrheit der Masse auf die Seite bringt. Und man bezeichnet ihn hier als einen weiteren Untergangspropheten. Warst du das nicht auch schon mal? Nee, du warst Crash-Prophet.
Ja, Crash-Prophet, Untergangsprophet, das ist eigentlich immer das Gleiche. Aber das ist wirklich eine Gefahr für das System, wenn nämlich ein Mann wie Reichelt, und den kann man an der Stelle wirklich deutlich stützen, nämlich die tatsächliche Meinung vertritt, die man in den Mainstream-Medien nicht findet. Denn da wird ja nicht die Frage gestellt, wer ist für oder gegen eine Maßnahme, sondern die Frage ist, wir haben eine Maßnahme, sind Sie dafür? Und die zweite Frage wäre oder die Antwort, oder geht Ihnen die Maßnahme nicht weit genug? Das heißt, dass die Maßnahme an sich absurd ist, da findet sich keiner wieder, weil das findet nicht statt. Und dann ist der Normalbürger dann geneigt und denkt dann, ich habe ja offenbar eine Meinung, die komplett von der Realität abweicht. Es geht jetzt nicht darum, ob wir irgendetwas unterlassen, sondern ob wir es schlimm machen oder noch schlimmer. Und jetzt kommt natürlich Reichelt und sagt, das ist alles Käse, das ist alles dummes Zeug. Und jetzt sagen die Leute, endlich mal jemand, der sagt, wow, was ich denke, was ich fühle. Und das ist ja etwas, was wir hier in unserem Maße ja auch immer wieder erleben, dass Leute sagen, ihr sprecht da Dinge an, die ich schon so lange fühle und eigentlich weiß. Und das ist auch genau das, was ich glaube. Wir erzählen euch gar nicht viel Neues. Wir versuchen an bestimmten Stellen einfach nur bestimmte Dinge so zusammenzufassen, dass ihr sagt, wow, genau das, was ich sowieso denke, der hat es nur mal formuliert.
Ja, hier wird auch ein weiterer Politikwissenschaftler, Jan Rathje, zitiert, der hier zu Wort kommt und sagt, dass der Kanal auch im übrigens verschwörungsideologischen Milieu gut ankäme. Zum Beispiel eine gewisse Eva Herrmann würde ihn verlinken und Bodo Schiffmann und Oliver Janich, der kürzlich auf den Philippinen festgenommen wurde und so weiter. Und dieser Herr Rathje sagt, inhaltlich bedient Reichelt ähnliche Feindbilder der Szene, wie eben jetzt hier wir. Grüne, so das wird jetzt hier zitiert aus dem Reichelt-Kanal, Grüne, die durch eine Klimadiktatur das Leben der Deutschen einschränken. Öffentlich-rechtliche Medien, die vom Staat gesteuert werden. Oder Zwangsimpfungen gegen das Coronavirus. Politikwissenschaftler Rathje wörtlich, die in seinen Videos propagierte unterkomplexe Darstellung von Politik als Auseinandersetzung von gutem deutschem Volk versus böser rot-grüner Elite deckt sich mit verschwörungsideologischen Vorstellungen, die dahinter noch eine Verschwörung unterstellen.
Ja, also was ich hier spannend finde, ist übrigens die Grundhaltung der Massenmedien, die man hier so wunderbar ableiten kann. Sie wissen ja, dass sie alle gleichgeschaltet sind. Das wissen sie. Sie wissen, dass wenn eine Schlagzeile den Tag beherrscht, dass in jeder Zeitung diese Schlagzeile drinsteht, vielleicht minimal abgeändert. Und genauso wie sie von sich sprechen als eine Einheit, sehen sie Alternativen auch alle als eine Einheit. Nun ist aber beispielsweise ein Reichelt keine Eva Herrmann und eine Eva Herrmann auch kein Bodo Schiffmann, sondern dort gibt es nämlich Vielfalt. Die Vielfalt, die nämlich in den Massenmedien beschworen wird, dort aber am wenigsten stattfindet, stattdessen findet dort eine Uniformierung statt. Und genau diese Vielfalt finden wir in den alternativen Medien. Und wenn es dann eben halt so heißt nach dem Motto, findet Anklang in den alternativen Medien, da werden dann verschiedene Leute genannt, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, ja, sich von mir aus schätzen oder auch nicht und völlig unterschiedliche Ansätze haben. Wir haben zum Beispiel einen ganz anderen Ansatz, als es andere Leute haben in der alternativen Szene. Aber es wird dann pauschalisiert als die Alternativen. Und das kommt aus der Grundhaltung der Abrichtung, weil sie ja der Mainstream sind. Und die sind ja wirklich alle einheitlich, deckungsgleich. Und das findet in der alternativen Szene statt. Das heißt, die Journalisten erkennen gar nicht mehr, was Journalismus überhaupt ist.
Dafür ist der Herr Popp da, der kann Ihnen das erklären.
Nein, das kann ich nicht, aber du bist ja die Journalistin, ich bin ja Helfer.
Ja, also Humor ist, wenn man trotzdem lacht, es ist ja alles wirklich eigentlich auch sehr tragisch, vor allem, wenn das hier, dieser Bericht der Tagesschau, aus einer öffentlich-rechtlichen Anstalt kommt, die sich gerade bemüht, sich zu distanzieren vom RBB, den man jetzt fallen lassen könnte, fast. Also die gesamte Intendantenriege der ARD hat sich da ja zusammengefunden und scheint sich da einig zu sein. Aber ganz kurz noch zu den Hintergründen von Herrn Reichelt. Laut Impressum, also man versucht ja die ganze Zeit herauszufinden, wer steckt denn dahinter, wer finanziert den denn, muss ja einer mit Geld sein und so weiter. Da ist man jetzt offenbar fündig geworden. Also laut Impressum steht die Firma Rome Medien GmbH da drinnen, beim YouTube-Kanal. Die wurde am 28. März diesen Jahres im Handelsregister eingetragen. Zum Gegenstand des Unternehmens heißt es die Produktion, die nationale Verbreitung und Vermarktung von Medieninhalten durch diverse Verbreitungskanäle. Geschäftsführer ist Reichelt selbst. Und in den vergangenen Wochen und Monaten, schreibt die Tagesschau hier, hatten einige ehemalige Weggefährten Reichels von der Bild auch ihren Wechsel zu Rome Medien bekannt gegeben. Laut Recherchen von T-Online könnte der Milliardär Frank Gotthardt dahinter stehen. Ein zahlungskräftiger Kooperationspartner zumindest sein von Reichelt. Gotthardt ist übrigens nicht nur Hauptgesellschafter der Kölner Haie, glaube ich, Eishockey-Club, sondern mit seinem Regionalsender TV Mittelrhein und WWTV auch im regionalen Fernsehgeschäft tätig. Und Herr Reichelt hat sich da offenbar jemanden gesucht, der auch hinter ihm steht und der eben versucht, sozusagen eine Gegenmeinung in der Öffentlichkeit zu etablieren.
Nun muss man einfach so sehen, dass Herr Reichelt natürlich auch als Journalist ganz normal bei der Bild gearbeitet hat. Und das sollten wir nicht vergessen. Und hat sich damit natürlich dann auch ein entsprechendes Fundament, was die Attraktivität seiner Person im Markt anbelangt, das hat er sich damit geschaffen. Und dann ist es natürlich auch mit Sicherheit nicht schwer, für ein solches Schwergewicht dann einen entsprechenden Finanzier zu finden. Ich finde das auf jeden Fall sehr interessant, was da gerade läuft. Wir merken, dass das sinkende Schiff der Mainstream-Medien verlassen. Genau genommen sind das ganz viele sogar. Und ich habe das Gefühl, mir kommt das vor wie ein Schiff, wo nur noch der Bug oben rausguckt, da steht nur noch Schlesinger drauf und der Rest springt gerade irgendwie ins Wasser. Also so ungefähr kommt mir das Ganze mittlerweile vor. Und jetzt ist das System natürlich gefordert, das Ding irgendwie versuchen zu retten. Und das kann man eigentlich nur machen, indem man ein offizielles Staatsfernsehen davon macht. Und dann haben wir nichts anderes als das, was wir jetzt auch schon haben. Aber dann ist es wenigstens transparent, dass es sich dann eben halt um ein Propagandamedium, architektonisches Modell handelt und eben nicht mehr um wirklichen freien Journalismus. Eigentlich ist es eine gute Entwicklung.
Ich habe es vorhin gesagt, es gibt jetzt verschiedene Intendanten der ARD-Anstalten, die nach der RBB-Affäre fordern, dass die Vorfälle gründlich aufgearbeitet werden müssten. Und es gibt aber auch Kritik jetzt an der ARD, am Verhalten der ARD. Das hat zum Beispiel der medienpolitische Sprecher der brandenburgischen SPD-Landtagsfraktion geäußert. Der kann jetzt das Verhalten der Intendanten nicht nachvollziehen. Das heißt, der Mann heißt Erik Stohn. Es geht jetzt so ein bisschen in die Grabenkämpfe hinein offenbar, denn die ARD sagt, er sei eine Arbeitsgemeinschaft mit gleichberechtigten Partnern. Und das hat er gegenüber dem evangelischen Pressedienst geäußert. Und im Verhältnis der Medienanstalten gäbe es kein Über- oder kein Unterordnungsverhältnis. Und Herr Buro, der hatte ja die gesamte RBB-Geschäftsführung im Namen seiner Kollegen kritisiert und hat ihnen auch das Misstrauen ausgesprochen gegenüber. Und das hätte ihn eben überrascht. Nun ist es allerdings so, dass das, was da alles ans Licht der Öffentlichkeit auch in den letzten Tagen gekommen ist, das sind natürlich alles keine Marginalien mehr, denn da hat es ordentlich gescheppert in der Bude und da geht es um geheime Boni, dann geht es um Liebesbeziehungen an der RBB-Spitze, wie die Mainstream-Medien berichten, dass Manager für nichts tun, viel Geld kassieren, indem sie einfach wie eine Art seitliche Arabeske irgendwo in eine Position gesetzt werden, wo sie nichts tun oder nur vermeintlich etwas tun, aber ihre Bezüge weiterbekommen. Und jetzt ist es auch so, dass der Intendant, der jetzt übernommen hat beim RBB, der Herr Brandstätter, auch in die Bredouille gerät, weil er auch offenbar viel mehr wusste, als er zugegeben hat. Ja, da ist ein Stich ins Wespennest noch gar nichts dagegen.
Naja, Buro, der versucht natürlich jetzt mit einer hemmungslosen Aufklärung, dass die gesamte Wahrheit nach oben kommt, hier ein Bild zu schaffen, dass mit eiserner Hand diese Missstände abgeschafft werden. Und ich denke, er hat natürlich auch eine gewisse Sorge, dass vielleicht mal seine eigene Altersversorgung, sein persönliches Einkommen, was höher ist als das von Frau Schlesinger, und auch seine Altersversorgung, seine Rente, die weitaus höher ist als die vom deutschen Bundeskanzler. Und jetzt muss man sich einfach mal fragen, was steht da eigentlich hinter? Und ich denke da an den berühmten Ausspruch von Johannes Rau. Johannes Rau war ja mal Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und war später Bundespräsident. Und er hat irgendwann mal gesagt, als er noch in Nordrhein-Westfalen war, als Ministerpräsident, dass er sich vorstellen könnte, am liebsten Intendant von der ARD zu werden, so sinngemäß, denn dann könnte er hemmungslos und unkontrolliert regieren. Und das wäre heute natürlich ein Fauxpas, wenn er das sagen würde. Damals konnte man das noch sagen, weil niemand gemerkt hat, wie es wirklich läuft in den Dingern. Übrigens, diese Muster, dass Mitarbeiter weiter nicht beschäftigt werden, sondern bezahlt werden, ohne dafür Leistung zu bringen, ist auch ein typisches Phänomen in allen Beamtenstuben, in allen Beamtenbehörden gibt es Leute, die werden weggelobt und die sitzen dann irgendwo. Ich kenne selbst Leute, die bei der Bundeswehr waren, als führende Offiziere, die man dann irgendwann weghaben wollte, weil sie unbequem waren oder es passte nicht mehr. Und dann bekamen die irgendwelche Jobs. Und wenn es darum ging, dass die Duschen bei einem Manövergebiet beispielsweise ab und zu mal durchgespült werden mussten, und ansonsten hat er nur da rumgesessen und hat Zeitung gelesen, aber ein Offiziersgehalt gezogen. Und ich weiß, dass einige jetzt zusammenzucken, weil es wird einige Hörer geben, nämlich auch, die nämlich genau einen solchen Job haben und fürs Nichtsgeld nichts tun Geld bekommen. Das sind eben die Auswüchse, wenn man diese staatlichen Strukturen irgendwann dermaßen überzieht und nicht mehr erkennt, wer ist eigentlich der Zahler, der ist also der Leistungsträger, und wer sind die Leistungsverteiler. Und diese Verteilermentalität, die mit Neid und Missgunst aufgebaut wird, die führt irgendwann dazu, dass die Hemmungen völlig fallen und man die dicksten Partys dann eben halt abgreift und sagt, die da unten, dieses blöde Volk soll es doch einfach mal bezahlen. Das denken sie nicht, aber so verhalten sie sich.
Und das spürt das Volk, die Bürger, und die werden sauer. Ja, ganz kurz vielleicht noch, also neben all den erwähnten Vorwürfen, die hier jetzt gegen den RBB verlautbart werden, ist vielleicht noch, wie Business Insider recherchiert hat, ein pikantes Detail. Es gibt ja diese Abfindungsverträge, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, wenn einer also irgendwo hingeschoben wird auch. Und mit Abfindungsverträgen waren in der RBB-Spitze die juristische Direktorin Susanne Lange und die Personalleiterin Sylvie Deleglis befasst. Ein brisantes Paar im RBB, heißt es hier, denn nach Informationen von Business Insider sind Lange und Deleglis verheiratet, haben gemeinsame Kinder. Und erst kürzlich stieg die Personalchefin aufgrund des Abgangs von Schlesinger zur Verwaltungsdirektorin auf. Und damit sitzt das Ehepaar gemeinsam jetzt in der Geschäftsleitung. Und Business Insider hat den RBB damit konfrontiert. Keine Antwort. Dafür legte Deleglis in einer Betriebsversammlung wenige Stunden später die Hochzeit mit Lange offen, also mit Frau Lange. Und beide seien aber mittlerweile schon wieder getrennt, heißt es. Dabei wurde die Trauung von höchster Stelle vollzogen, nämlich von der evangelischen Theologin Friederike von Kirchbach. Das war die Vorsitzende des RBB-Rundfunkrats, die inzwischen schon zurückgetreten ist. Und am Freitagvormittag, also letzte Woche, hat ein RBB-Sprecher dann sich doch erklärt und gesagt, die beiden sind verheiratet, das war nie ein Geheimnis im RBB. Sie haben aber die Geschäftsleitung und auch die Gremienvorsitzenden offiziell informiert. Und Business Insider fragt nun, war Frau Deleglis in ihrer früheren Funktion mit den Bonuszahlungen der Direktoren befasst, die ja geheim waren, wo keiner Einblick hatte? Und die Antwort vom RBB-Sprecher war, als Personalchefin war sie im Auftrag der Geschäftsleitung an der Ausarbeitung der Mechanik mit Kienbaum beteiligt und so weiter. Die Initiative ging nicht von ihr aus. Also, das sind so alles die Nebendetails, die jetzt emporkochen und die ja eigentlich auch, kann man sagen, wirklich ein deutliches Zeichen dafür sind, wie kaputt das System ist.
Ja, aber das ist ein Zufall. Also mit Vetternwirtschaft hat das auf keinen Fall etwas zu tun. Also ich denke, wie gesagt, an meinen Vater, der immer gesagt hatte damals, wer an der Krippe sitzt, der frisst, und genau das findet hier statt und ist übrigens nicht ungewöhnlich. Das finden wir übrigens auch in großen Konzernen der privatrechtlichen Strukturen, die ähnlich aufgebaut sind wie solche Behördenstrukturen. Und daraus kann man eines lernen. Was wir brauchen, sind kleine Einheiten, mittelständische Unternehmen, mittelständische regionale Länder und Regionen, die möglichst im Rahmen der Subsidiarität sich selbst entscheiden und weg von zentralen Machtstrukturen. Zentrale Machtstrukturen führen immer zu diesen Verwerfungen, genau wie Demokratien immer zur Tyrannei laufen. Das hat damals schon Sokrates erkannt, warum er sich gegen die Demokratie ausgesprochen hat, weil er sagt, das ist ein Feudalsystem versteckt. Angeblich ist es die Herrschaft des Volkes. Das beschreibt die Demokratie gar nicht. Und das führt immer zur Tyrannei. Das ist ganz deutlich verbrieft.
Und es ist auch die Zeit angebrochen, wo eine Krähe beginnt, der anderen die Augen auszuhacken. Jetzt bemüht sich auch das ZDF, Licht ins Dunkel beim RBB zu bringen. Und die haben also recherchiert, was ist mit diesem geheimen Bonussystem passiert oder was hat es da auf sich? Und es kommt also heraus, dass die ARD durchaus wusste von diesem Bonussystem. Und wenn ihr jetzt die Zahlen hört und gleichzeitig doch jeden Monat zur Kasse gebeten werdet, ob ihr wollt oder nicht, dann kann tatsächlich doch eine Emotion emporflammen, wie ich meine. Es heißt hier, 2018 erhielten mindestens 27 außertariflich bezahlte Führungskräfte beim RBB jedes Jahr sogenannte variable leistungsbezogene Gehaltsanteile in Höhe von 10-25% der Grundvergütung. Nachdem in der letzten Woche der Druck groß geworden ist auf den RBB, hat dessen Geschäftsleitung konkrete Prämienzahlungen offengelegt. Demnach erhielt beispielsweise der RBB-Verwaltungsdirektor Hagen Brandstätter, das ist der Mann, der jetzt interimsweise erstmal auch auf dem Intendantenstuhl sitzt, zuletzt 230.000 Euro an Grundvergütung plus Bonus von 30.738 Euro. Die Prämien für die inzwischen vom Rundfunkrat abberufene Intendantin Patricia Schlesinger hat der RBB mit Verweis auf das strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Untreue und Vorteilsannahme bisher nicht veröffentlicht. Ihre Grundvergütung betrug zuletzt 303.000 Euro. Die RBB-Führungsetage kassierte 4 Jahre lang Boni, ehe die anderen ARD-Rundfunkanstalten überhaupt davon erfuhren. Auf Anfrage teilte die ARD-Pressestelle mit, wörtlich: Die Personalchefin des RBB hat im April 2022 auf einer Fachkonferenz mitgeteilt, das RBB-Modell der variablen Gehaltsanteile oder das vorgestellt, das daraufhin deutlich kritisch diskutiert wurde. Unklar ist, ob andere, das ist jetzt mein Kommentar, ob andere ARD-Unstalten dieses System übernommen haben.
Naja, das sind natürlich so ein bisschen manipulierende Begriffe. Variable Gehaltsanteile, das klingt so ein bisschen für den Normalbürger im ersten Augenblick, der ja nicht in die Zahlen reinsieht. Die haben also kein festes Gehalt. Ich habe auch kein festes Gehalt nach dem Motto, ich habe hier 1.000 Euro Fixum und den Rest muss ich mir dazu verdienen, um meine Familie zu ernähren. So denkt ja der Normalbürger. Dass der fixe Teil aber 300.000 ausmacht, das sind 25.000 Euro im Monat, das ist natürlich schon eine Hausnummer, mit der man relativ gut kalkulieren kann. Und wenn dann ein kleiner variabler Teil noch oben drauf kommt, dann ist es wirklich fraglich. Man muss mal drüber nachdenken, diesen Brandstötter oder Stötter, den habe ich überhaupt noch nie gehört, den Namen. Das sind also Dimensionen von einem Verwaltungsmenschen, der sitzt an einem Schreibtisch und der da eben halt über Millionen Gehälter verfügt im Laufe seiner Amtsjahre, die er da vor sich bringt. Und nochmal, wenn jemand das Geld wert ist, habe ich nicht einmal etwas dagegen, wenn er es bekommt. Allerdings geht das dann nur für Betriebe, die sich auch selber im Markt durchsetzen müssen und sich gegen Konkurrenz durchsetzen müssen und es schaffen, entsprechend Profit zu machen, dass man sich solche Mitarbeiter leisten kann. Hier handelt es sich aber eben nicht um erarbeitetes Geld, sondern Geld, was zwangsweise eingezogen wird, nach dem Motto, entweder du zahlst deine Gebühren oder du kommst in den Knast, wie wir es gesehen haben bei diesem Herrn Thiel, der ja inhaftiert wurde. Und das ist der Vorgang einer Schutzgelderpressung. Wenn also ein Mafiosi zu einem Italiener geht und sagt, entweder du zahlst hier deine Sicherheitsgebühren von deinem oder wir zerlegen dir deine Bude kurz und klein, dann ist das fast ein ähnlicher Vorgang. Das heißt, die Zahlungsaufforderung ist verbunden mit einer Drohung. Und aus diesem Grunde handelt es sich dann eben halt schon um eine Schutzgelderpressung. Und da wird es dann eben haarig, wenn dann solche dramatischen Entwicklungen durch Zwangsgebühren stattfinden, dass man sich da benimmt wie die Axt im Walde.
Man darf ja auch nicht vergessen, der RBB ist ja auch der Sender der Regierungshauptstadt. Also das ist Berlin-Brandenburg, da sitzt der Filz offenbar. Ich kann nur mutmaßen. Und die Belegschaft beim RBB ist stocksauer. Da heißt es zum Beispiel von der Personalratsvorsitzenden Sabine Jauer: Wir sind alle entsetzt. Die Stimmung unter den Kollegen ist sehr aufgeheizt und sie sagt, niemand im Haus wusste etwas von diesen Boni. Und sie ist Mitglied des RBB-Verwaltungsrates, wo man es ja eigentlich wissen müsste. Aber sie betont nochmal, sie sei niemals über die Boni informiert worden. Und das Ganze sei vor allem natürlich insofern ärgerlich, als dass ja die RBB-Spitze den Mitarbeitern ständig Rationalisierungsmaßnahmen vorgesetzt hätte. Und es heißt, der Qualitätsjournalismus sei dadurch in Gefahr geraten. Und das bringe die Belegschaft besonders in Rage. Zum Beispiel sagt das der Sprecher der freien Mitarbeiter beim RBB, Christoph Hölscher. Er sagt, oben herrscht beim RBB eine Selbstbedienungsmentalität und unten müssen wir den Gürtel immer enger schnallen. Bei uns müssen schon Reporter mit ihren Smartphones drehen, nur um ausgebildete Kameraleute einzusparen.
Ja, man sieht ja, dass kein Geld mehr da ist für ein gutes Programm. Denn wir sehen ja auch, dass die RBB im Regionalbereich so die schlechtesten Quoten hat. Zuschauerquoten hatte ich neulich gelesen in ganz Deutschland. Und wenn dann solche Boni noch kommen, ist das natürlich fraglich. Aber nochmal auch eines. Die Mitarbeiter konnten sehr wohl wissen, wie hoch ihr Grundgehalt ist. Es geht nicht um die 30.000 Boni. Es geht um Bonus. Es geht um die 300.000 Grundgehalt, die da schon zugrunde liegen. Und wenn ich diesen öffentlichen Rundfunk vergleiche mit einem Staatsbetrieb, nichts anderes ist er, weil durch staatliche Rahmenbedingungen, die der Staat vorgibt, werden die Zwangsgebühren erst möglich. Es ist also quasi eine Steuer, lediglich mit einem anderen Namen. Das kann man drehen, wie man will. So einfach ist das Ganze. Und in dem Moment, wenn ich steuerfinanziert werde, dann bin ich in irgendeiner Form in einer Staatsdiener-Situation und die Staatsherren, die mich finanzieren, sind meine Auftraggeber. Und wenn man sich das einmal durchdenkt, wie eine solche Architektur von Macht und Dienern aussieht beispielsweise, dann sind diese 300.000 Euro auch in irgendeiner Form zumindest in die Diskussion zu bringen, auch schon vorher.
Ja, ich danke dir für diese Einordnung, ihr Lieben. Wir beobachten das Geschehen, das läuft ab, wie wir sehen. Und die Welt, die vor 2,5 Jahren noch herrschte, die gibt's nicht mehr. Das kann man wirklich sagen. Es gibt noch Menschen, die ihnen nachtrauern, diesen alten Strukturen. Aber die werden so nicht wiederkommen. Und wir sehen ja auch, gerade am Beispiel RBB, so ganz richtig waren sie halt nicht. Sondern im Gegenteil, es bricht das zusammen, was zusammenbrechen muss, damit das Neue, Richtige auch emporwachsen kann.
Aber das ist auch gut so, denn das reinigt die Atmosphäre für einen Neuanfang. In diesem Sinne, alles, alles Liebe hier aus Kanada.
Bleibt im Gottvertrauen, wir gehen unseren Weg und treffen uns hoffentlich heute im Abendgebet. Ciao.